Caro, wir haben übrigens wieder eine Presseratsbeschwerde und diesmal wieder wegen dir.
Warum?
Weil du über Maya T., diese berühmte Linksaktivistin, gesagt hast, die sei non-binär, seit sie im Knast sitze. Ja. Nein, sie war non-binär, seit sie zur Fahndung ausgeschrieben war.
Oh.
Und, weiterer Fehler, wir haben nicht gesagt, dass nach wie vor die Unschuldsvermutung gelten muss, weil das Urteil ja noch nicht rechtskräftig sei und noch jeder Einspruch erheben kann.
Sagen wir jetzt.
Das sagen wir jetzt. Das ist der Deutsche Presserat.
Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche auf die High- und Lowlights blicken. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Du möchtest etwas loswerden.
Ja, eine kleine Korrektur muss ich nachtragen oder soll ich sagen Selbstkorrektur?
Oh. Hm.
Ja, wir kamen hier in letzter Sendung auf Cola Mariam Hübsch zu sprechen, dass diese Kopftuch-Influencerin.
Publizistin.
Ja, jedenfalls predigt sie das gottgefällige islamische Leben in jeder Talkshow, in die man sie einlädt. Ja, so. Und die habe ich in eine Familiengenealogie gestellt zu dem Kabarettisten Hans-Dieter Hüsch, von dem der schöne Satz stammt, Hauptsache gesund und die Frau hat Arbeit.
Mhm. Ja? Sehr schön.
Ja, also der ist eben auch eine gewisse Größe, jedenfalls unter unseren Zuschauern und Zuschauerinnen, denen das sofort aufgefallen ist und die das dann eben kommentiert haben, entweder bei YouTube oder direkt jetzt per Mail. Man kann uns ja erreichen über info@derschwarzekanal.com und gesagt haben, nee, also Herr Hüsch hat mit Frau Hübsch gar nichts zu tun.
Ja, Überraschung, ist ja ein komplett anderer Nachname. Es tut mir nur total leid an dieser Stelle, weil mir ist das auch nicht aufgefallen.
Und es ist eigentlich deine Aufgabe, mich auf Namensverwechslung hinzuweisen. Jedenfalls, der wahre Vater ist Hayatuta Hübsch.
Mhm.
Ganz interessant. Habe ich natürlich damit beschäftigt. Alt-68er, der 1969 schon als einer der ersten Wegbereiter zum Islam gefunden hatte, nach einem Marokko-Besuch. Und dann eben seine Tochter Kola Mariam in eine arrangierte Ehe geführt hat.
Oh.
In Deutschland. Also die meinen das offenbar schon seit sehr langem sehr ernst.
Ich hoffe nur, du bist ja auch regelmäßig in Marokko, dass nicht deine Tochter auch mal dran glauben muss. Hm. Lass uns zu unseren heutigen Themen kommen. Wir sprechen über die Irren von der Linkspartei, über die Rückkehr der Deutschlandflagge. Aber unser allererstes Thema sind die Glückshormone in der Bundesregierung. Denn die Rentenkommission hat 33 Vorschläge gemacht, ein Gesamtpaket oder Gesamtkunstwerk, wie Frau Baas es nennt, um die Rente zukunftssicher zu machen, bekommen überall Lob, kaum richtig laute Kritik, nicht mal von der Opposition. Ist es denn der große Wurf?
Ja, Deutschland im Glück, ne? Vor allem die Regierung.
Endlich können sie mal ohne zu streiten.
Endlich was gelungen. Gut, ich würde sagen, wenn du die Hürde so tief gesenkt hast, dann ist halt auch das kleine Hüpferchen schon ein Riesenerfolg.
Ja. Machst du es echt gleich schlecht?
Na gut, ich habe mich ja mit den Details jetzt mal beschäftigt.
Ja, ich auch.
Also ein Erfolg wird sein, 6,8 Millionen Jobs weg.
Die Minijobs. Das ist tatsächlich eine Katastrophe, ja.
Ich wundere mich, dass das noch nicht so richtig durchgedrungen ist. Ich will ja ein Land, das funktioniert. Hm. Ich habe auch gerne ein Land, wenn ich schon so hohe Steuern zahle, in dem eine Gaststätte offen hat und eine Eisdiele. Also gerade auch bei diesen Temperaturen, wo man mal im Biergarten sitzen kann. Das wird alles so nicht mehr funktionieren. Jetzt heißt es ja, also die Minijobs weg, um die zu überführen in reguläre Beschäftigungsverhältnisse. Und das ist genau das Problem, was wir so oft haben. Leute, die sowas in Papiere schreiben, scheinen sich von der Realität entkoppelt zu haben, weil Gastronomie ist ein Saisongeschäft.
Mhm.
Da kann ich nicht für die Stoßzeiten, wo ich ganz viele Leute brauche, weil die Bude voll ist, 10 Leute einstellen, die dann in der anderen Zeit rumstehen.
Natürlich nicht.
Und da ist der Ausweg der Minijob. So, in Zukunft wird es folgendermaßen sein, der Laden ist einfach dicht. Oder aber ich komme dahin zur Stoßzeit und rufe immer Kellner.
Self-Service.
Und dann heißt es, ja, Kellner kommt gleich. Ne? Ich weiß auch nicht, wie die Zustellung funktionieren soll, zum Beispiel von Zeitschriften oder Zeitungen in Zukunft, über das ganze Zuliefergeschäft. Ein Teil von diesen Jobs wirst du dann in der Tat in reguläre Beschäftigungsverhältnisse überführen können. Aber für ganz viele wird es heißen, der Job ist weg.
Ich bin mir nicht so sicher, ob das, also ob sie sich das richtig durchgedacht haben, denn viele dieser Minijobler haben ja schon einen eigentlichen Job, wo sie Sozialversicherung zahlen. Ja, ja, und den haben sie on top. Oder Studenten das ist beispielsweise. Ja
der Witz. Um einen Minijob annehmen zu können, musst du woanders sozialversichert sein. Also entweder bist du Rentner, mhm, oder du bist Student.
Richtig.
Oder du hast einen normalen Job,
der nicht so gut bezahlt ist.
Und nimmst den Minijob noch on top, um dein Gehalt so ein bisschen aufzubessern. Und insofern.
Ja, diese Arbeitskraft geht halt einfach verloren. Das finde ich auch ist der schlimmste Punkt in diesem Konzept. Aber trotzdem, wir schreien seit Jahrzehnten, wir brauchen eine große Reform. Jetzt gibt es mal einen Aufschlag, der durchaus sinnvolle Sachen da drin hat, wie diese Kapitalrente beispielsweise, über die wir bestimmt auch nochmal gleich sprechen. Und dann wird gleich wieder alles schlecht gemacht. Der wird ja nicht 1:1 umgesetzt, auch wenn das Baas und Merz jetzt behaupten, da ist doch noch ein Parlament, was entscheidet.
Also erstens wird es ja gar nicht so schlecht gemacht, sondern wenn ich so in die Zeitung gucke, ich habe die ja mitgebracht, und zwar hier FAZ und Süddeutsche, erstmal allgemeines Lob.
Ja, aber von dir halt.
Worauf haben sie sich jetzt geeinigt? Also total stolz sind sie, dass sie jetzt eine weitere Säule errichten am Kapitalmarkt. Also, jetzt wird ein Teil des Geldes, das dir abgezwackt wird vom Lohn, mhm, investiert, zum Beispiel in Aktien. Mhm. Okay. Und das machen zum Beispiel die Schweden. Und man sieht natürlich, da gibt es dann auch ganz andere Renditen. Ist super. Allerdings hat das auch einen Pferdefuß, nämlich den Pferdefuß für die Arbeitgeber, dass die Sozialabgaben in den nächsten Jahren nicht sinken werden, was dringend notwendig ist, sondern auch weiter steigen. Jetzt kann man sagen, ja, ja, aber dann in 2030, 31, ja, dann geht es irgendwann mal wieder nach unten. Da ist es für viele Unternehmen und Betriebe zu spät.
Ich kann es nachvollziehen, aber ich finde es zu kurz gedacht. Denn diese Kapitalrente soll es ab 2028 geben. 1% paritätisch finanziert von Arbeitgeber, Arbeitnehmer, jeder 0,5%. Und das steigt dann, bis es irgendwann, bis jeder 1% zahlt. Aber gleichzeitig kommt ja auch die Unternehmenssteuerreform, sprich die Körperschaftssteuer, sinkt.
Ja, die sinkt dann über die nächsten 10 Jahre immer so in Trippelschrittchen. Aber man sich da auch nicht richtig hat einigen und durchringen können. Also am Ende bleibt bei diesem großen Reformpaket, das uns jetzt verkauft wird, also der riesige Durchbruch. Rentenniveau bleibt da, wo es ist, beziehungsweise tendenziell steigt es. Das ist die gute Nachricht. Deswegen ist die SPD auch dabei. Wir nehmen ganz, ganz viele Leute rein zur Finanzierung, die vorher noch nicht drin gewesen sind.
Ja, die Selbstständigen, das ist ein Skandal.
So, das ist ein klassischer SPD-Plan, ja. Am liebsten auch noch die Beamten. Ich bin ja nicht dagegen, die Beamten reinzunehmen, sondern was mich daran stört, ist, dass du am Grundproblem nichts änderst, indem du jetzt erstmal einfach versuchst, irgendwie neue Geldquellen und Finanzmittel zu erschließen.
Aber die Beamten werden erstmal nicht reingenommen.
Genau, also jetzt die Selbstständigen wird es erstmal treffen.
Das ist eine Katastrophe.
Dann, wie gesagt, die Minijobs alle weg, weil man irgendwie hofft, dass jetzt Millionen von Minijobbern plötzlich sagen, nee, jetzt reguläres Arbeitsverhältnis.
Da muss es ja die Stellen erstmal geben.
Um das zentrale Problem, dass wir alle ein bisschen länger arbeiten müssen, drückt sich diese Rentenkommission und dieser Vorschlag rum.
Aber auch das passiert doch. Ja, halt nicht auf, so, wie wir uns das gewünscht hätten.
Moderat. Jetzt habe ich mir das angeguckt.
Ab 2041.
In 2041, das ist von heute gerechnet aus 15 Jahre, sind es dann 6 Monate mehr.
Genau.
Und im Jahre 2093 sind wir dann bei 70 Jahren.
Ja.
Wo dann die Lebenserwartung vermutlich liegen wird bei 120 Jahren.
Aber das kommt drauf an. Es ist an die Lebenserwartung gekoppelt. Sollte sich die Lebenserwartung anders entwickeln, wird auch die Lebensarbeitszeit sich verlängern.
Aber
ich verstehe die Kritikpunkte, ich meine, Jan, aber ich verstehe.
Aber als ein Riesendurchbruch uns zu verkaufen, dass in 2041 wir alle dann 5 Monate länger arbeiten müssen.
Ja, ich lebe da vielleicht noch.
Ja, ich in 2041 hoffe ich auch noch.
Ach so, aber in 2092?
Aber in 2092 nicht mehr.
Ich vielleicht schon.
Ja gut, im großen wie heißt das?
Longevity.
Longevity-Trend.
Wer weiß. Ich verstehe, dass du den Finger in die Wunde legst. Ist ja irgendwie auch dein Job. Und das sind natürlich auch die größten, ja, die größten Probleme in diesem Konzept. Aber ich finde die Tatsache, dass man dieses Problem angegangen ist, dass man mal einen Anfang macht, das ist doch überfällig. Und dass das nicht ohne Schmerz ausgeht. Wenn wir Jahrzehnte verschlafen haben.
Das ist gar kein Schmerz.
Der Schmerz ist, dass es teuer ist. Natürlich.
Nee, pass auf, der Schmerz ist, da ist gar kein Schmerz. Deswegen sind sie ja alle so happy und können sich darauf einigen, weil niemandem richtig wehgetan wird. Der Einzige, der jetzt ein bisschen in die Röhre guckt, ist der 56-jährige Industriefacharbeiter mit Bombenrente, der sich überlegt hat, pass mal auf, ich mache einfach mit 63 Schluss.
Ja, aber das ist doch richtig.
Ja.
Dessen Arbeitskraft ist, brauchen wir doch noch.
Pass auf, das ist so und so überfällig. Übrigens ein Steuergeschenk. Und das ist an der Stelle darf man es auch nochmal erwähnen. Mhm. Wer ist die Mutter aller Probleme?
Angela Merkel.
Angela Merkel, genau, zusammen mit Andrea Nahles haben den Deutschen die Frühverrentung gebracht. Und zwar abschlagsfrei ab richtig. 63, wenn du vorher 45 Jahre gearbeitet hast.
Aber den armen Dachdecker oder die arme Putzfrau, die haben ja gar nicht davon profitiert. Das haben ja meistens die gut verdienenden Facharbeiter bekommen.
Ja, weil die anderen sich das ja gar nicht leisten konnten. Eben. Die mussten nämlich noch, weil sie halt nicht so viel verdienen, bis zum Erreichen des normalen gesetzlichen Rentenalters durcharbeiten.
Ja. Deswegen und ist auch das gut.
War's, ja, pass auf, das ist auch richtig. Wissen natürlich auch alle, dass das seit langem Zumutung. Schon hätte dicht gemacht werden müssen.
Und das ist eine Zumutung für die SPD. Also man kann nicht sagen, das ist reines SPD-Papier. Klar findet sich jeder irgendwie darin wieder. Aber ich bin dagegen, dass man es von vornherein wieder schlecht macht, weil es ist ein Aufschlag. Der wird nicht so durchgehen 1:1.
Ceterum censeo. Caro, wenn Bärbelbas über beide Backen strahlt, dann weiß ich, ja, irgendwas ist hier angebrannt. Das ist so, wie wenn die CSU plötzlich vom Spiegel gelobt wird, dann weißt du auch, bei der CSU, deswegen ist sie ja noch so stark, irgendwie haben wir uns hier verzockt. So. Deswegen wird auch kein Widerstand von der SPD kommen. Die sind alle happy.
Das stimmt ja nicht.
Oh.
Es gibt ja schon Herr Thürmer, ja, Frau also, Schwesig. Frau Fahimi.
Ja, Frau Fahimi. Da kommen wir jetzt ja gleich zu. Schöner Übergang. Also auf der sozusagen linken Irrsinnsskala, ja. Ich weiß nicht genau, wo der Frau Fahimi ist, aber na, bei unseren Freunden von der Linkspartei.
Das ist die Chefin des DGB. Ja. Vielleicht müssen wir noch dazu sagen. Ja, die Freunde von der Linkspartei, da war es auch wieder irrsinnig am Parteitag. Da wurde ein neuer Co-Vorsitzender gewählt. Der heißt Luigi Pantisano. Ich will immer Partisano sagen.
Voll nicht schlecht.
Und der stellt einfach mal die CDU in die faschistische Ecke. Kann das einfach so sagen, entschuldigt sich natürlich danach halbherzig.
Halbherzig?
Natürlich, also glaubt er ja nicht.
Er hätte es ein bisschen überspitzt gesagt und verkürzt, aber im Prinzip sozusagen
ist
richtig.
Es trotzdem so.
Ja.
Und ich frage mich dann, große Empörung, also sogar innerhalb der Linkspartei gab es empörte Stimmen, aber vor allem natürlich bei der Union. Aber hinter verschlossenen Türen denkt man dann doch drüber nach, wie man in Sachsen-Anhalt die Macht bewahren kann gegen die AfD, dann müsste man ja mit der Linkspartei kooperieren. Das passt für mich so nicht zusammen.
Parteitag hat nochmal so richtig schön gezeigt, was es halt für eine Truppe ist. Also sie wird ja so einem verkauft als im Grunde so etwas punkigere Form der SPD. Ja? So läuft ja auch Heidi Reichenick immer durch die Talkshows. Mhm. Da wird sie so mit so kleinen Mioska-Wattebäuschen beworfen als Frage. Ja? Aber im Grunde große Umarmung. Also diese patente, fröhliche, junge Frau, ja, die dem Linken so ein sympathisches Gesicht gibt.
Fröhlich? Ich finde alles andere als fröhlich. Die keift doch sehr.
Ja.
Okay.
Gut. Und der Vorteil an solchen Parteitagen ist, dass du dann mal siehst, wer dann hinter eben so einem Gesicht wie Heidi Reichenick oder Frau Schwertner, das ist die Parteivorsitzende, alles so steht. Also zum Beispiel eben eine Abgeordnete aus Baden-Württemberg, die sagte also, die wahren Kriminellen sitzen in den Parlamenten und die echten Verbrecher im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und ich denke so, den Sound kennst du von der AfD.
Mhm.
Nur noch schriller. Also bei der AfD reden sie dann von den Systemschranzen bei ARD und ZDF, bei der Linkspartei halt gleich von den Verbrechern, ja, so. Anschließend eben auch hier, ja, das sei ein bisschen unglücklich formuliert gewesen, entspreche auch nicht der Parteilinie, man sei in einem vertrauensvollen Gespräch mit der Person. Hm. Ja, nur geschenkt. Sie ist in den Parteivorstand gewählt worden und hat für diese Passage riesen Beifall bekommen. Mhm. Und so geht es ja die ganze Zeit. Also ich habe mir angeguckt, gegen die EU wird gewettert. Natürlich gegen
Israel natürlich.
Gegen Israel, ja, das ist sozusagen das ist ja die eigentliche Obsession mittlerweile der Linkspartei. Gegen den freien Westen, gegen das System an sich.
Gegen den Kapitalismus.
Gegen den Kapitalismus. Auch immer so ganz schön, wem alles der Garaus gemacht werden soll, ja. All den Mietwucherern, ja, den Rentiers, irgendwie den Reichen. Das ist auch die Sprache. Den machen wir den Garaus.
Ja, ja.
Kann man alles machen? Ich verstehe nur nicht ganz, warum der Verfassungsschutz immer vor der AfD warnt als gesichert rechtsextrem und sich für die Truppe gar nicht interessiert. Also wenn das Kriterium ist, da arbeitet eine Partei in der Systemüberwindung.
Dann sind es die an allererster Stelle.
Ja, also so noch viel deutlicher und krasser als die bei der AfD.
Ich fand vor allem krass, Herr Pantisano, für den hatte Frau Reicheneck die Werbetrommel gerührt. Ja. Also die steht komplett hinter dem eigentlich, was sie sagt. Aber trotzdem gibt es dann, du hast mich darauf hingewiesen, so ein Podcast mit ihr und Ricarda Lang zusammen. Und dann war noch Rasha Nasser von der SPD dabei. Und da umarmen sie sich und üben mal 30 Minuten Rot-Rot-Grün und so. Warum sagen nicht
die... Hey, und so. Das ist die große, das große Einverständnis, das große Gegickel. Ja, gut, Frau Lang dann anschließend, ja, das sei gefährlich, so zu sprechen über die CDU, dass das eine faschistische Partei sei.
Okay. Ja, aber sie flirtet ja auch mit links.
Aber ich sag mal, talk is cheap. Was heißt denn das für euch Grüne jetzt eigentlich?
Richtig.
Also spätestens im Herbst in Berlin kommt es ja dann möglicherweise zum Schwur, ob ihr die Kandidatin der Linkspartei, Frau...
Elif Eralp.
Ich will nicht schon wieder Probleme haben mit...
Macht nichts.
...zur falschen Zuordnung. Ob ihr die ins Rote Rathaus hieft, wie das dortige bezeichnenderweise Rathaus heißt. So, also reicht ihr offenen Demokratiefeinden, Antisemiten und Russland-Gruppis die Hand, ja oder nein?
Ja, natürlich. Die Antwort ist doch jetzt schon ja. Die eiern im Vorfeld rum und sagen, wissen wir nicht
sagen,
so genau.
Dann weiß ich auch, was ich von den Grünen zu halten habe. Weiß ich natürlich irgendwie schon. Andererseits, es ist dann auch nochmal ein Unterschied, wenn man so alle Ansprüche an sich selbst einfach mal über Bord wirft. Wir werden es sehen. Das ist dann Judgment Day. Ich weiß gar nicht, wann ist die Wahl in Berlin?
Mitte September.
So. Also all eyes on Berlin in dem Fall dann.
Wobei ich es tatsächlich noch spannender finde in Sachsen-Anhalt, weil dass die Grünen umkippen Richtung links.
Ja, das ist natürlich ganz komisch.
Geschenkt.
Timo Lehmann.
Wer ist das denn?
Ist der Brüssel-Korrespondent des Spiegel, der zu dem Thema gleich einen Leitartikel draußen hatte.
Mhm.
Ich lese es mal vor, weil es so schön ist. CDU und Linke sind von der DNA her demokratisch und antifaschistisch. Okay. Also sozusagen so eine Ehrenerklärung für die Linkspartei nach diesem Parteitag. Und jetzt kommt der Clou, darauf läuft es ziemlich zu. Bei den Ostwahlen werden sie kooperieren müssen, um die Demokratie zu stützen. Darum geht es genau. Ja? Also die AfD verhindern, dann weiß man, man braucht die CDU, man braucht die Zusammenarbeit mit der Linkspartei.
Es geht nur Machterhalt.
Und deswegen wird einfach jetzt mal alles ausgeblendet, was auf diesem Parteitag gesagt wurde.
Richtig.
Von einem der führenden Leute des Spiegel. Ehrenstempel. Linkspartei demokratisch, in der DNA demokratisch. Nee, sag ich mal, die sind in der DNA antidemokratisch.
Absolut. Absolut. Aber da finde ich, das wird das Problem für die Union sein, wenn sie über dieses Stöckchen springt, dann hat sie jede Glaubwürdigkeit verloren.
Ja, dann können sie sich ganz beerdigen.
Richtig.
So, ich verstehe es auch ehrlich gesagt aber gar nicht. Dann soll doch jetzt mal in Sachsen-Anhalt Herr Siegmund durchs Rennen gehen.
Nach, ja, klar.
Stand der Dinge wird er mit weitem Abstand führen. Warum müssen sich jetzt CDU und Linkspartei und dann SPD darüber Gedanken machen, wie sie an ihm vorbeikommen? Nee, würde ich sagen, Herr Siegmund hat den Auftrag, eine stabile Regierung für Sachsen-Anhalt dann zu bilden.
Dann soll er das
machen.
Wenn
er mit 40 oder 42 Prozent am Ende die Nase vorne hat und die anderen sagen, pass auf, deine Aufgabe. Und im Zweifel macht er das mit einer Minderheitenregierung oder mit wechselnden Mehrheiten, so wie der Mann in Sachsen. Aber so einen antifaschistischen Schutzwall jetzt zu bilden, aus dann ja SPD, CDU und eben den Irren von der Linken.
Gegen den Willen der Wähler? Weil ich glaube nicht, dass irgendein CDU-Wähler die Irren von der Linken als Koalitionspartner sich wünscht.
Insofern hat dieser Parteitag möglicherweise ja auch bei dem einen oder anderen CDUler, der noch sowas wie ein Rückgrat hat, ja, oder auch noch sozusagen noch.
Herr Linnemann.
Noch ein anderes Leben. Ja, dazu geführt, gesagt, nee, mit denen nicht. Also mit Leuten, die mich als Faschisten bezeichnen,
nee,
dann zusammenzuarbeiten, kann man machen. Aber dann habe ich auch jeden Anspruch auf Respekt verloren.
Deswegen fand ich das auch gut, dass Carsten Linnemann, der General der CDU, gesagt hat, also die Entschuldigung, die nehme ich nicht an. Das war eine Unverschämtheit, der hat ganz genau gewusst, was er sagt.
Da ist jetzt mal, da ist jetzt der Judgment Day auch im September. Dann wollen wir mal gucken, was von den Worten von Herrn Linnemann zu halten ist. Weil in dieser heutigen CDU sind halt auch ganz, ganz viele kleine Mollusken leider unterwegs. Mit dem Molluskenrückgrat. Ja.
Du, wir haben es uns ja jetzt zur Gewohnheit gemacht, dass wir während der Fußball-WM auch Fußballthemen besprechen. Ja. Auf dem Weg hierher sind ungefähr 20 Minuten Fahrt, habe ich zwei Deutschlandflaggen gesehen. Und dann habe ich mich zurückerinnert an 2006, das große Sommermärchen, die Weltmeisterschaft bei uns im Land. Da war an jedem Auto eine Deutschlandflagge, an jedem Balkon hing eine. Das war ein richtig schönes Gefühl, dass man auch wieder Nationalstolz haben darf. Und jetzt, obwohl die Nationalmannschaft ja wirklich performt, zwei gute Spiele abgeliefert, nichts.
Was ist denn da los? Hast du eine Erklärung? Ist mir auch aufgefallen.
Tatsächlich habe ich mit meinem Nachbarn drüber gesprochen, der ein totaler Hooligan ist. Also der ist der absolute Fußballfan. Nationalmannschaft ist für ihn sogar größer als Vereinsfußball. Das gibt's nicht so oft. Und der sagte, ich habe überhaupt keine Lust, dass mich irgendjemand als AfD-Freund oder als AfD-Wähler identifiziert, nur weil ich mit dem Deutschland-Trikot oder mit der Deutschland-Flagge rumlaufe. Und deswegen lasse ich es lieber sein. Und das finde ich doch sehr, sehr traurig.
Also meine Tochter, 8 Jahre alt, hat jetzt vor dem letzten Spiel zu Hause die Deutschland-Flagge gebastelt. Ja, hat sie also ein großes Blatt genommen. Hier das
sehr
Blatt,
cool.
Und
links,
und dann hat sie da also schwarz-rot-gold. Ne? Und dann hat sie immer da gesessen, hat das hochgehalten. Ganz süß. Ja, es gibt jetzt irgendwie schon wieder Probleme mit der Flagge. Ich dachte, das Thema wäre durch, ehrlich gesagt. Aber ich habe so ein paar Netzfunde, habe ich natürlich auch gleich mitgebracht, weil sie einfach so schön sind. Da haben wir jetzt einmal, ich habe es dir, glaube ich, auch zugesandt, eine Kollegin von der Süddeutschen, die mit dem schönen Satz sich an die Öffentlichkeit wandte, wo Flagge zeigen 2006 auch schon uncool war, grenzt es 2026 an ein Verbrechen gegen die guten Sitten. Ich habe keinen Bock, mich für die nächsten 5 Wochen zu fragen, ob jemand bloß Fußballfan ist oder gerne meine Freunde und Freundin abschieben würde.
Also
das ist genau das, was dein Nachbar sagt.
Ne? Genau,
also wer
Gefühl.
Die Deutschlandflagge zeigt, will Menschen remigrieren, also will das große Remigrationsprogramm ins Laufen bringen. Das war, wie gesagt, die SZ-Autorin Isabel Schirrer. Schade, dass wir es nicht zeigen können, das Foto. Also, sagen wir mal so, Problem mit der Flagge und Problem Pony, ja? Gehen die Hand in Hand.
Okay.
So.
Es gab auch,
weil das müssen ja Leute immer so auch aussehen, wie sie schreiben. Ist natürlich ein Witz. Aber, also wir, das ist, müssen wir jetzt streichen, das darf man ja heute, solche Witze darf man ja gar nicht mehr machen.
Doch, das darf man. Aber es gibt irgend so eine, so ein Kulturzentrum in Kassel, da gibt es Public Viewing.
Ja.
Und da ist auch Flagge verboten, beziehungsweise nicht verboten. Die Kunden werden gebeten, die Gäste werden gebeten, dass sie die Flaggen zu Hause lassen, ebenso auch Schminke und Co., weil man wolle niemanden ausschließen. Und dann dachte ich mir, nichts ist verbindender, als der Sport und der Fußball gemeinsam zu feiern. Beispielsweise, das habe ich übrigens auch gesehen, das fand ich total kurios, bei mir in Giesing, da ist eine türkische Familie und die kleinen türkischen Jungs, die sind die ganze Zeit im Türkei-Trikot rumgerannt und die sind ja schon ausgeschieden. Und jetzt sagt der Kleine, jetzt rennt er halt im Deutschland-Trikot rum. Und das fand ich so schön, wo du siehst, dass er sogar verbindet. Also wie kann man auf diese Idee kommen, dass diese Flagge schlecht ist?
Verwandte Diskussion.
Mhm.
Wie nennen wir korrekt die beteiligten Nationen? Die Taz immer mit dem Ohr an der Schiene.
Mhm.
Deutschland gegen Côte d'Ivoire, das Recht auf den eigenen Namen.
Elfenbeinküste.
Côte d'Ivoire heißt das Land, aus dem der nächste Gegner des DFB-Teams kommt. Doch immer noch wird der Kolonialbegriff Elfenbeinküste verwendet.
Das ist einfach die deutsche Übersetzung. Macht ja nichts. Also Côte, Küste, d'Ivoire, ja, des Elfenbeins.
Längliche Diskussion jetzt, ja. Ist dann auch der Taz klar geworden, dass das die Übersetzung ist von Côte d'Ivoire, Elfenbeinküste. 1985 hatten die offenbar so einen Autokraten, der sich ausbedungen hat, dass man über Côte d'Ivoire nur als Côte d'Ivoire in allen Sprachen der Welt spricht und Übersetzung verboten hat. Mhm. Weil das halt kolonial. Ah. Ich weiß zwar nicht, warum die Übersetzung kolonial ist. Ist natürlich wahnsinnig komisch.
Dann sprechen wir nur noch über France und Suomi.
Erdogan, unser türkischer Freund, er möchte ja auch, dass man über die Türkei nur noch Türkiye sagt. Also das Türkisch ausspricht. Mhm. Boah, ich hab das jetzt überhaupt Türkisch ausgesprochen. Und eben nicht Türkei sagt oder Türkei. Also das scheint so ein Fetisch zu sein von Autokraten, ja. Nur in der Landessprache. Wobei Côte d'Ivoire ist ja wahrscheinlich gar nicht die Landessprache, sondern
doch.
Das waren ja...
Also ich spreche Französisch.
Ja, ich würde mal sagen, nachdem die Franzosen da waren.
Ja, aber es ist die Amtssprache.
Ja, aber vorher hatten die doch wahrscheinlich eine andere Sprache. Insofern ist ja schon das Französische unter Kolonialgesichtspunkten kritikwürdig. Mhm. Keine Idee, die man natürlich nicht im Sinne des Fortschritts aufgreifen kann. Die ersten Posts jetzt draußen von Kölnern, die sich daran erinnern, dass Köln ja von Colonia kommt, also dem lateinischen Wort der Besatzungsmacht für Köln. Und Colonia heißt was? Übersetzt?
Kolonie.
Deswegen in Zukunft nur noch von DITIB-Stadt sprechen als Köln, ja, im antikolonialen Geiste.
Ach du meine Güte.
Wollen wir doch ein Signal des Aufbruchs und des Fortschritts auch im Schwarzen Kanal senden.
Das ist gut. Wer ist unser Verlierer diese Woche?
Der arme Boris Becker, würde ich sagen. Taschenpfändung. Der war irgendwo aufgetaucht bei irgendeinem Event. Er muss ja auch ein bisschen Kohle verdienen. Mhm. Als Ehrengast. Und dann kam der Gerichtsvollzieher mit der Polizei angerückt und hat ihm die Uhr abgenommen.
Ja, das habe ich auch gelesen, aber nur die Überschrift.
Weil Lilly Becker, sag mal, die sind schon relativ lang getrennt, oder?
Ja, ewig. 8 Jahre. Noch bevor er verurteilt wurde und im Gefängnis war.
Also Lilly Becker kommt mit dem Geld nicht aus.
Die bekommt doch Zehntausende von Euro.
Ja, die kriegt von ihm 6,5 pro Monat.
Ja.
Und er war bereit, auch 8 zu zahlen. Die haben ein gemeinsames Kind.
Genau.
Ich bin ja Scheidungsopfer, insofern der Boris und ich haben hier eine große Gemeinsamkeit. Ja. Ich kenne auch die Unterhaltstabellen. Alter, steht nicht 6.500.
Gut, die wohnt natürlich in Wimbledon, London. Da wird das Leben ein bisschen teurer sein.
Ja, aber sie könnte ja auch mal selber arbeiten, oder?
Ist die nicht in jeder zweiten Reality-Geschichte von RTL?
Guck doch mal, was hat sie denn gelernt?
Damit habe ich mich schon mal beschäftigt. Die war irgendwie Model, wie natürlich alle. Und dann Cocktailkellnerin. Hat die KI gesagt.
Die KI sagt, glaube ich, Berufsausbildung nicht aufwendbar.
Ja, nicht bekannt.
Nicht bekannt.
Aber das wissen wir natürlich nicht. Nicht bekannt heißt nicht unbedingt nicht vorhanden. Ja, mein Gott. Ich verstehe mal nicht, aber da an dem Punkt waren wir ja schon mal, wenn man ein gemeinsames Kind hat, wenn man sich mal geliebt hat, warum muss man denn so ätzend zueinander sein? Was hat sie denn davon?
Ja, in dem Fall ist allerdings sie ätzend zu ihm, oder?
Exakt, ja. Dann finde ich aber ehrlich gesagt, dass sie die Verliererin ist und nicht der Boris.
Da hast du recht. Wen haben wir als Gewinner?
Die Klimaanlage, ja, die hier nicht funktioniert.
Ich muss die ja gleich Schluss machen. Es ist wie jeden Sommer. In den fortschrittlichen Zeitschriften und Magazinen des Landes so lange Erklärungen, wie man also dem Hitzetod entgeht.
Ja.
Lüften, tagsüber verdunkeln, ganz neu, kannte ich noch nicht, Teppiche einrollen. Also Esoterik Deutschland rollt den Teppich ein.
Warum?
Weil, was habe ich hier gelesen? Da steht, Teppiche speichern Wärme, wenn möglich einrollen. Und natürlich überall in der Wohnung feuchte Tücher drapieren, am besten vorm Ventilator. Das naheliegendste Kältemittel, das sofort Abhilfe schafft, Die Klimaanlage.
Ja, das wär's
doch. Taucht in diesen ganzen, ganzen langen Listen nie auf. Also Esoterik Deutschland einigt sich darauf, sie treiben mit nassen Tüchern die Luftfeuchtigkeit hoch und rollen die Teppiche ein. Aber die Klimaanlage kommt ihnen nicht ins Haus. Und da frage ich mich mal, warum eigentlich nicht? Vermutlich, weil irgendwie...
Das Geld kostet.
Nee, das kann ja nicht der Grund sein. Also so ein Elektrowagen geht sehr, sehr ins Geld. Der wird aber, der hat sozusagen den, hat den Klimaverträglichkeitsstempel ja ganz vorne mit auf der Kühlerhaube. Sozusagen Habeck und Annalena Baerbock geprüft, ja. Nee, ich glaube, es ist irgendwie, Klimaanlage ist amerikanisch.
AC.
AC, genau so. Er hat irgendwie einen zweifelhaften Ruf in Deutschland, von der sie sich nicht befreien konnte, bislang. Aha. Jedenfalls nicht in den linken Haushalten. So auch, es ist Energieverschwendung wie die Amerikaner. Das machen wir nicht. Dann lieber das feuchte Tuch. Ich kann es nicht ganz verstehen, hat natürlich was wahnsinnig auch Irrationales und Komisches. Sind vermutlich die gleichen Leute, die halt auch zum Arzt gehen, beziehungsweise zum Heilpraktiker, eben gerade nicht zum Arzt, und sich dann, wenn sie mit so einer Angina da sitzen, kaum noch reden können, ja, und die Mandeln so dick angeschwollen sind, die Globuli einwerfen.
Ja, ich bin ja ein großer Globuli-Fan, aber...
Ja.
Weißt du, den dümmsten Ratschlag finde ich eigentlich das mit dem Abdunkeln, ja? Ich kaufe Unmengen an Pflanzen, die in meiner Wohnung stehen, und wenn die kein Licht bekommen, dann gehen die ein. Das ist viel teurer, als jede Klimaanlage sein könnte.
Also ich habe eine Klimaanlage installiert, oben im Dachgeschoss, kann ich nur jedem empfehlen. Die hat dann so ein Rohr, dass er noch rausgeht, dann sitzt die Anlage sozusagen, die da die kalte Luft produziert, unten im Garten. Aber es gibt ja auch diese Splitgeräte, die du dann reinhängst. Und wenn man es eben oben im Dach hat, dann fällt ja physikalisch die kalte Luft
nach unten,
über den Tag nach unten.
Mhm.
Und wenn du Glück hast, erreicht sich sogar das Wohnzimmer.
Ach gut.
Der Bub hat jetzt, kriegt jetzt immer so ein Spray mit in die Schule. Wir haben es 39 Grad gemessen in im Klassenzimmer. So ein Wasserspray.
Es gibt doch so Handventilatoren, habe ich sogar dabei.
Die sprayen sich die ganze Zeit jetzt ein.
Hast du nicht noch was nachzutragen?
Ja. Ich habe unsere Gewinner noch nicht alle informiert.
Ich habe schon Beschwerdeschreiben bekommen. Sehr freundlich, aber...
Ja, der hat das entdeckt, ne? Ja, zwei haben das schon entdeckt und sagen, ja, wann kommt denn jetzt mal der Termin? Und die anderen, glaube ich, die wissen noch gar nicht von ihrem Glück. Ja, ich mach's.
Okay. Das Versprechen nehmen wir mit. Nächste Woche prüfen wir, ob es auch geschehen ist, denn dann sehen wir uns wieder unter der Woche exklusiv bei Focus Plus und am Wochenende überall, wo es Podcasts gibt, und auf der YouTube-Seite von Focus Online. Bis dann.